Liebe Schwestern, liebe Brüder in Öschelbronn, versteht ihr, was ich euch dazu gerufen habe? Eine liturgische Formel, Kanzelgruß genannt, oft gehört, überhört vielleicht. Wissen Sie, von wem diese Worte stammen? Ein kurzes Rätsel. Geboren in Tarsus, aufgewachsen in Jerusalem. Sein Religionslehrer hieß Gamaliel. Er führte ihn in die Tora ein, die 5 Bücher Mose. Zeltmacher von Beruf, hatte ein erschütterndes Erlebnis vor der Stadt Damaskus, das ihn total umkrempelte, setzt sich dann unter Lebensgefahr und mit viel Eifer und Kraft für eine Sache ein, von der er total überzeugt ist, und ein großer Briefschreiber. Wer sagt die Antwort? Paulus, die ganze Gemeinde weiß es. Von Paulus stammen diese Worte, mit denen wir Sonntag für Sonntag die Gemeinde auf der Kanzel begrüßen. Und sie stammen, stehen am Ende des 2. Korintherbriefes, sind sozusagen ein Briefschluss. Und wer noch Briefe schreibt, weiß ja auch, wie man in den Schluss nochmal alle Liebe und alles, was man an Herzenswärme weitergeben will, auch da reinschreibt. Aber Paulus hätte allen Grund gehabt, seinen Brief an die Korinther beleidigt und enttäuscht zu schließen. Heftiger Streit, schlimme Vorwürfe ihm gegenüber sind vorausgegangen. Er spricht sogar von einem Tränenbrief, den er mit großer Trübsal und unter vielen Tränen geschrieben hat. Ich zitiere aus dem 2. Kapitel, da schreibt er nämlich: Denn ich schreibe euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders für euch habe. Da hat einer gelitten an seiner Gemeinde. Hören Sie nun den kurzen Abschnitt, das Ende des 2. Korintherbriefes, der dann endet mit diesem bekannten Kanzelgruß. Da heißt es nämlich: Zuletzt, liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, denn die waren auch dabei, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss, und es grüßen euch alle Heiligen. Alle Heiligen, ist die Gemeinde in Jerusalem gemeint. Der Brief ist ja nach Korinth gegangen. Und dann endet's: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ob die Korinther verstanden haben, was Paulus mit diesen Worten meint, oder ob sie nur genervt waren wegen seiner Ermahnungen? Haben sie die tiefe Sorge des Apostels um seine Gemeinde herausgehört? Was war vorausgegangen? Es kommen echt keine guten Nachrichten aus Korinth zu Paulus. Eine junge christliche Gemeinde, die sich dort gebildet hat, in der Paulus eine längere Zeit gelebt hat und natürlich von Jesus Christus erzählt hat. In der Gemeinde ist es zu Streit gekommen. Einige Frauen und Männer haben sich besonders hervorgetan, ihre Zeit, Arbeitskraft für die Gemeinde eingesetzt. Andere können besonders gut predigen. Und jetzt meinen die, die so gut reden können, sie seien etwas Besseres und schauen auf die herab, die sich so nicht einbringen können. Es geht weiter. Manche tun, was sie wollen in dieser Gemeinde. Sie sagen: Christus hat uns doch frei gemacht und dann ist doch alles möglich in dieser Freiheit. Es haben sich Parteien gebildet. Die einen sagen, wir gehören zu Petrus. Die anderen, wir gehören zu Paulus. Andere wiederum, wir gehören zu Christus. Und wieder andere, wir zu Apollos. Apollos ist ein Judenchrist aus Alexandria, der voller Begeisterung für Jesus Christus war und wohl auch gut reden konnte. Außerdem tauchen viele Fragen auf, nachdem Paulus nicht mehr da war und sie sozusagen in die Eigenständigkeit entlassen hat. Zum Beispiel, ist die Auferstehung Christi nun wirklich so wichtig, wo doch viele Leute in Korinth an die gerade nicht so recht glauben können? Wie ist das mit der Freiheit nun ganz konkret? Und wie verhalten wir uns als Christen im Alltag? Und wie ordnet man das Gemeindeleben? Oder die nächste Frage, müssen die, die nicht vom Judentum zum Christentum gekommen sind, müssen die sich noch beschneiden lassen? Oder müssen die sich auch an die Speisevorschriften halten, die jüdischen Speisevorschriften? Alles Fragen, die damals aufgetaucht sind. Ja, das stand im Raum. Man schreibt also an Paulus Briefe und bittet um seine Stellungnahme. Die Antworten werden dann in den Gottesdiensten verlesen, gesammelt und später in den zwei Korintherbriefen zusammengefasst. Aber am schlimmsten trifft Paulus die Feindseligkeit ihm gegenüber in dieser Gemeinde. Sie machen ihm Vorwürfe. Du bist schwach. Andere predigen besser als du. Du redest mit schwerer Zunge. Bist du überhaupt ein Gesandter von Christus, ein Apostel? Redest du wirklich im Auftrag von Jesus Christus? Paulus reagiert heftig, als er von diesen Diskussionen um seine Person erfährt. Mit viel Eifer und ohne seine Gegner zu schonen, verteidigt er sich und seine Mission. Die vier Kapitel, die dem Briefschluss vorausgehen, sind wohl wirklich eines des Schärfsten, was Paulus überhaupt in seinen Briefen an Gemeinden geschrieben hat. Und dennoch, nach solch einem Streit, ein solch persönlicher und versöhnlicher Briefschluss, eben dieser Kanzelgruß, das überrascht mich. Was kann ich daraus ablesen? Es ist wohl so, dass es von Anfang an in den christlichen Gemeinden auch Streit und Auseinandersetzung gegeben hat und dass es gemenschelt hat. Sollte es bei Kirchen nicht friedlicher, respektvoller, sachlicher zugehen, kurz einfach christlicher? Aber diese Erwartung wurde schon oft enttäuscht. Die einen erwarten, dass es einfach keine Konflikte gibt. Man zieht ja schließlich an einem Strang, setzt sich ein für die gute Sache Jesu Christi. Da kann es keinen Streit geben. Und gibt es ihn, dann wird oft so getan, als ob der Streit nicht da wäre. Die anderen haben den hohen Anspruch an die Kirche, an die Gemeinde, dass Konflikte anders ausgetragen werden, offener, dass man aufeinander zugeht und sich austauscht. Was lerne ich bei Paulus? Konflikte und Spannungen sind normal. Sie werden angesprochen und nicht unter den Teppich gekehrt. Denn sonst schwelen sie im Verborgenen und treiben da ihr Unwesen. Paulus spricht die unterschiedlichen Positionen an und zugleich mahnt er, dass dadurch die Einheit der Gemeinde gefährdet ist. Und er bittet um Verständigung und Frieden, darum soll gerungen werden. Bei allem eigenen Ärger ringt Paulus um die Einheit in der Gemeinde. Paulus hat den gemeinsamen Glauben im Blick und verliert ihn nicht aus den Augen. Und dann dieser Schluss, und zu dem will ich jetzt noch etliches sagen. Dieser bekannte Schluss, drei Verheißungen, drei Wünsche. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Passt gut zu unserem Wochenspruch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und wir leben gerade im Reformationsjahr, 500 Jahre Reformation. Da hat Luther ja auch ganz stark wieder die Gnade in den Mittelpunkt unseres Denkens gerichtet. Oft geht es bei uns gnadenlos zu. Und wir gehen auch manchmal oft gnadenlos miteinander um. Es ist wirklich so, da ist es nicht wie beim letzten Wochenspruch, wo es geheißen hat, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir reagieren manchmal auf ungnädiges Verhalten genauso ungnädig zurück. Leistung ist gefragt, nicht Gnade. Keine Blöße geben, Gesicht bewahren. Das geht wirklich bis hinein auch in die Kreise in unseren Gemeinden. Und dagegen hält Paulus an. Als erstes gilt eben nicht unsere Leistung und unser Verdienst, sondern die Gnade, die uns allen zugesprochen ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Da ist einer für mich und mit mir, der zuerst und vor allem gnädig ist. Da muss ich nichts bringen. Der fragt nicht zuerst nach meiner Leistung und ob ich gut reden kann oder irgend sonst was besonders machen kann. Der lässt mich meine Gaben entdecken und lässt mich die dann auch einbringen in die Gemeinde. Das ist was anderes. Da muss ich mich nicht in ein gutes Licht rücken. Nicht, was kannst du, was bringst du, sondern Jesus fragt, was brauchst du, was hilft dir? Das ist Gnade. Sein Ja über meinem Leben. Und darauf kann ich mein Lebenshaus bauen. Das ist der Grund, der trägt. Ich muss da immer an einen Spruch von Lothar Zenetti, ein katholischer Theologe, denken, der dieses Jahr ganz einmalig für mich und bündig zusammengefasst hat in Frage und Antwort. Vier kurze Sätze, jeweils eine Frage und ein Aussagesatz. Was ich von Jesus halte? Dass er mich hält. Wer Jesus für mich ist? Dass er für mich ist. Freut euch, schreibt er, weil jemand für euch ist. Und das wird möglich, weil die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit euch ist. Und das spricht Paulus den Korinthern am Ende dieses Briefes zu. Die zweite Zusage. Die Liebe Gottes sei mit euch allen. Wie liebevoll gehen wir miteinander um? Manchmal ist auch unser Umgang relativ lieblos. Regeln und Gesetze werden gefordert, eingefordert, nicht die Liebe. Das Gesetz des Stärkeren zählt oft. Für mich ist immer wieder die Frage, ist unter uns zu spüren, ob der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist? Ein neues Zeichen gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ist das unser Markenzeichen? Merkt das jemand, wenn er in unsere Gruppen und Kreise kommt, in unsere Gottesdienste? Gewinnt diese Liebe Gestalt in unserem Miteinander, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Schulklassen, im Büro, am Arbeitsplatz, in den Fabriken? Paulus gibt sich nicht damit zufrieden, dass es bei den Korinthern halt auch etwas menschelt, dass sich Grüppchen bilden, die sogar gegeneinander schaffen. Er hält daran fest wo der Gott der Liebe und des Friedens am Wirken ist. Da wird von diesem Wirken auch etwas spürbar und erlebbar. Mitten hinein in den Streit in Korinth sagt er, die Liebe Gottes sei mit euch allen und lasst euch davon anstecken. Diese Liebe Gottes zeigt sich ja auch zuerst darin und ganz großartig und einmalig, dass er nicht für sich allein bleibt, unser Gott. Er thront nicht irgendwo im Jenseits des Weltalls und teilt den Menschen kaltherzig zu, was sie verdient hätten. Er ist sich nicht selbst genug, er bleibt nicht allein, sondern er kommt uns ganz nah in Jesus Christus. Das tut Gott aus Liebe. Er wird Mensch in Jesus Christus. Unbegreiflich, unbeirrbar, eine Liebe, die sich uns zuwendet. Lasst euch ermahnen und haltet Frieden. Das wird möglich, weil die Liebe Gottes mit euch ist. Hören Sie zum Schluss noch die dritte Zusage. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Von Gemeinschaft spricht er. Wie sehr sind wir in der Gemeinschaft? Wie sehr fühlen wir uns als ein Teil dieser Gemeinschaft? Haben Sie schon mal geschaut, wer neben Ihnen sitzt, wer hinter Ihnen sitzt, wer vor Ihnen sitzt? Wollen Sie nicht mal kurz rumschauen? Ja, das gehört ja auch dazu, das Miteinander wirklich von Auge zu Auge sehen, nicht aneinander vorbeizulaufen. Oft frage ich mich, wie fühle ich mich, wenn ich in den Kirchenbänken sitze? Bin ich da die Individualistin, Irmgard Endlich, die anderen gehen mich nichts an? Oder schaue ich dann doch mal sehr neugierig, wie ich bin, auch mal rum, wer alles da ist? Das gehört dazu. Ja, es ist oftmals so, dass wir dann doch die starken Individualisten sind und meinen, unsere Meinung, unsere Ansicht, unser Denken sei das einzige Richtige. Wir wären dann ein bisschen klüger. In unseren Gemeinden finden wir das auch. Ich mache jetzt einen Sprung zu heute. Da geht man wegen Stil- und Geschmacksfragen aneinander hoch oder auseinander. Ein paar kurze Stichworte. Abendmahl mit Einzelkelchen oder Gemeinschaftskelch mit Alkohol oder Saft. Ich habe sogar schon erlebt, nicht in unserem Kirchenbezirk, auf der rechten Seite mit Wein, auf der linken Seite mit Apfelsaft oder Traubensaft. Man kann es fast nicht verstehen. Teure Pfeifenorgel oder gespendetes Geld lieber für sozial Schwächere unserer Gesellschaft oder weltweit einsetzen. Soll die Kirche nur fromm sein oder muss sie sich nicht auch politisch und gesellschaftlich betätigen? Unterschiedlicher Musikgeschmack, Streit wegen neuen Gottesdienstformen oder geänderter Liturgie. Viel zu schnell brechen wir unser Urteil, lassen los, wenn es uns nicht gefällt, stimmen auch mit den Füßen ab und gehen getrennte und eigene Wege. Als Bezirkskirchenrätin kriege ich das immer wieder mit und ich kann Ihnen sagen, ich kann es nicht verstehen. Und ich leide darunter. Ich leide wirklich darunter, wenn ich sehe, dass man solche Sachen nicht gut miteinander regeln kann. Es ist ganz normal, dass es unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen gibt. Aber dass man deshalb streitet, gar auseinandergeht oder gar den rechten Glauben jemand abspricht, das kann nicht sein. So können wir nicht einladend sein, viel weniger überzeugend sein. Lebendige Gemeinschaft, Anteilnahme am Leben der anderen, sehen, wer da ist, auch sehen, wer nicht mehr kommt und fragen, warum kommst du nicht mehr? Das möge doch unser Bemühen sein. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, jeden Sonntag gesprochen. Gottes Geist kann und will Gemeinschaft wirken unter uns. Aber wir müssen ihm auch Raum lassen und Möglichkeit geben, dass er wehen kann, dieser Geist. Unser Kleingeist ist manchmal viel zu klein und wir machen viel zu schnell die Türen zu, dass die Luft nur unter uns bleibt. Oft herrscht viel zu stark unser Geist. Da erkenne ich in den Schwestern, wenn ich diesem Geist auch die Möglichkeit gebe zu wehen, trotz aller Unterschiede, Gottes geliebte Kinder. Und dann sollte es doch auch möglich sein, die andere Art der Schwestern und Brüder auszuhalten und mitzutragen. Und ein Blick auf mich, und sie können mich vielleicht auch besser aushalten. Ich habe ja auch meine Ecken und Kanten. Habt einerlei Sinn. Das wird möglich, weil die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch ist. Und dann schreibt Paulus am Schluss des Korintherbriefes nicht einfach Gruß und Kuss, euer Paulus, sondern er ermahnt, haltet Frieden, keinen faulen Frieden. Führt die Auseinandersetzungen in gegenseitiger Achtung. Ob das geschehen kann, das hat er damals den Korinthern von Herzen gewünscht und das wünsche ich unseren Gemeinden im Kirchenbezirk ähnlich von ganzem Herzen. Hier am Schluss dieses Briefes kommt die frohe Botschaft des Evangeliums noch einmal in ergreifender Weise zum Leuchten. Wir haben Gott über uns, den Schöpfer. Wir haben ihn als Menschen mitten unter uns, Jesus Christus. Und wir dürfen ihn erleben als tröstende, aufrichtende Kraft im Heiligen Geist. Und ich habe vorhin die Frau Brodbeck gefragt, ob Öschelbronn immer drei Kerzen da stehen hat. Ich kenne das eigentlich von den meisten Gemeinden, dass zwei Kerzen da stehen. Und ich habe dann gleich zu ihr gesagt, das passt gut zu der Dreieinigkeit. Vielleicht steckt es ja dahinter, das kann ja sein. Normalerweise ist es so, dass es zwei Kerzen sind, die, so habe ich das mal gelernt, die sollen erinnern ans Alte und ans Neue Testament. Aber drei, das gefällt mir noch besser. Der Gott des Friedens stehe über allem Streit, aller Auseinandersetzung. Und Paulus will uns mit seinem Briefschluss darin bestärken. Und wenn Sie jetzt wieder mal den Kanzelgruß hören, vielleicht sind ein paar Fetzen hängen geblieben von dem, was ich heute ausgelegt habe. Deswegen spricht er gleich dreifach von dem, was uns Gott schenken will. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Und wenn dies geschieht, können wir uns dann nicht auch ein Zeichen des Friedens geben, auch ohne Abendmahl, eine freundliche Umarmung oder vielleicht sogar einen heiligen Kuss? Was spricht dagegen? Amen.